Warum immer ich? Kennen Sie diesen Satz? Warum immer ich? Manchmal lässt sich diese Frage recht leicht beantworten. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, dass er gerade wieder mal geblitzt wurde mit 80 in der Stadt hier in Halberstadt, ja? Und jetzt muss ich schon wieder bezahlen. Und neulich auf der Autobahn wurde ich geblitzt mit 140 in einer 100-Zone. Und ich bekam ein Schwarz-Weiß-Bild und dafür wollen die so viel Geld haben. Warum immer ich? Die anderen fahren auch schneller. Da ist ja die Antwort leicht. Du musst langsamer fahren, da kriegst du nicht mehr diese Knöllchen, ja? Oder wenn mir ein junger Mann, der unzuverlässig und unpünktlich und schlampig und ungepflegt rumläuft, mir sagt, ja, weißt du, ich habe einfach kein Glück bei den Frauen. Die jungen Damen geben mir immer wieder einen Korb. Da fällt mir auch ganz schnell was ein dazu. Wenn mir ein Patient sagte, nun habe ich schon zum zweiten Mal den Führerschein verloren. Die anderen saufen auch, aber ich werde immer wieder erwischt. Da sage ich, und ganz frech sage ich im Gesicht, das ist gut so, damit du nicht alte Leute und kleine Kinder überfährst. Es ist so, manchmal verbirgt sich hinter dem Satz, warum immer ich, das Selbstmitleid über eigene Dummheit und selbstverursachtes Leid. Und da lautet die Antwort, ändere dein Verhalten, übe die üblichen Lebensregeln ein, werd erwachsen, muss ich manchmal jemand sagen, dann musst du nicht länger jammern, Mann, warum immer ich. Aber dann gibt es Situationen, da bleiben mir die lockeren Antworten im Hals stecken. Gerade dann, wenn Menschen mit Leid zu tun haben. Mit etwas, was man nicht so einfach verändern kann. Eine Frau, MS, Multiple Sklerose. Sie ist auf Hilfe angewiesen. Sie kann nicht mehr arbeiten. Depressionen begleiten ihren Weg. Und dann klingelt irgendwann vormittags das Telefon. Und sie erfährt, ihr Mann ist an der Arbeit umgefallen. Rettungswagen kam, hat geholfen, aber er hat es nicht geschafft. Und dann wenige Wochen später klingelt wieder das Telefon und sie erfährt, die Tochter liegt im Krankenhaus, wurde angefahren. Und dass so jemand dann sagt, warum immer ich, kann ich verstehen. Und da habe ich nicht so eine lockere Antwort drauf. Auch als Christ nicht. Es ist leider so, dass sich manchmal in Familien ganz plötzlich und unerklärlich Probleme und Leid stapeln. Vor Jahren begleitete ich eine junge Familie und wenn Horst eine Mail schrieb und ich seinen Namen las, dachte ich, was ist denn jetzt schon wieder? Arbeitslos? Finanzprobleme, dadurch Eheprobleme, Zukunftsängste, neue Bewerbungen, dann wieder eine Absage, ist nicht geworden. Aber da habe ich eine Hoffnung und wieder nicht. Irgendwann hielt die Frau das ganze Problem nicht mehr aus und trennte sich von ihm. Und wenn wir von solchen Schicksalsschlägen und Nöten konfrontiert werden, dann ist es so, dass bei manchen auch die Gottesfrage ins Gespräch kommt, wo dann jemand sagt, Gott, warum lässt du das zu? Und dann vergleicht man sich mit anderen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen und ich stehe dauernd im Regen. Und dann ballen manche sogar die Faust gegen den Himmel und sagen, Gott, mit dir bin ich fertig. Warum lässt du das alles so zu? Warum immer ich? Ich will ehrlich sein, auch ich kenne Zeiten, in denen mir diese Frage, warum ich, gar nicht so weit weg war. Die ich vielleicht nicht so klar formuliert habe, aber im Kopf war sie da. Warum ich? Und den anderen geht so gut. Heute, wo es mir sehr gut geht und ich das Leid anderer Menschen sehe, dann kommt mir die Frage allerdings manchmal in kleiner Abwandlung in den Sinn. Und dann frage ich manchmal, warum ich nicht? Wenn ich dann Filme sehe, wie abgemagerte Kinder in Afrika am Verhungern sind und die Eltern wissen nicht, was sie ihrem Kind geben können. Nicht von Hunger und Durst lese. Und wir haben auch hier die Qual der Wahl, wenn es um Lebensmittel geht, aber Wohlstand. Dann frage ich, wenn ich diese Bilder sehe, warum ich nicht? Und wenn ich Nachrichten sehe über Krieg und Flucht und wenn ich die verzweifelten Menschen auf den Bahamas sehe, die durch den Wirbelsturm nicht nur ihr Zuhause verloren haben, sondern da hörte ich jetzt ein Interview, wo der Mann sagte, ja, meine Frau, die hatte sich am Küchenschrank festgehalten und irgendwann, und jetzt ist sie verstorben, also ist ertrunken. Und dann kommt mir manchmal der Gedanke, warum ich nicht? Uns geht so gut. Ich muss aber zugeben, dieses warum ich nicht raubt mir keinen Schlaf. Umgekehrt kenne ich das. Die andere Frage, warum immer ich? Da kannst du manchmal nicht einschlafen, oder? Ich hoffe, wir sind uns einig darin, dass es unter dem Himmel Geheimnisse gibt, die wir Menschen nicht entschlüsseln können. Wir haben hier 70 Jahre Frieden. Aber da hinten sitzen Männer und Frauen, die konnten in ihrer Heimat nicht mehr bleiben. Ich grüße euch mal ganz besonders, ja? Ihr mussten fliehen aus irgendeinem Grund. Und wer kann dazu eine Antwort geben? Wie hängt das zusammen? Wir haben so viel Glück und dort war Mangel und Not und Verfolgung. Es gibt keine lockere Antwort. Die Frage, warum immer ich angesichts der häufenden unbegreiflichen Schicksalsschläge, das ist ein Geheimnis. Und ich möchte in aller Deutlichkeit hier sagen, ich habe auch heute nicht vor, doch noch mit ein paar theologischen Kunstgriffen irgendeine Antwort aus der Bibel herauszupressen. Ich hätte Angst, damit mehr zu verletzen als zu helfen. Vielmehr möchte ich fragen, wie können wir denn mit solchen Warum-immer-ich-Krisen umgehen? Denn hinter dem Satz, warum gerade ich, steckt ja immer, dass sich jemand in einer Krise befindet und sich dabei mit anderen vergleicht. Ich muss leiden, die anderen sitzen auf der Sonnenseite. Und wenn sich dieser Vergleich tief einnistet in unserem Inneren, kann daraus nach einiger Zeit Bitterkeit werden. Gott gibt uns in der Bibel keine eindeutige Antwort auf das Warum, aber umso eindeutiger zeigt Gott uns, dass er uns in unseren Krisen nicht allein lässt. Das ist das Wunderbare. In Johannes 5 wird uns von einem Mann erzählt, der das im Kontakt mit Jesus sehr deutlich erlebte. Der Text führt uns zunächst einmal nach Jerusalem. Ein großes Tempelfest ist angesagt. Tausende drängen durch die Straßen hinauf in den Tempel. Auch Jesus ist auf dem Weg hinauf. Unterwegs aber biegt er noch einmal vom Weg ab. Er verlässt die Masse, die hinaufströmt, um Gott anzubeten. Er wechselt den Weg und geht einen kleinen Weg hin zu dem Teich Bethesda. Da war in Jerusalem damals so etwas wie ein Krankenhaus. Allerdings, Krankenhaus ist nicht die richtige Bezeichnung. Dort am Teich Bethesda hatten ein paar wohlhabende Leute ein paar Hallen gebaut, sodass die Kranken, die dort sich versammelten, nicht immer in der prallen Sonne und im Regen liegen mussten. Das war das Krankenhaus. Also Qualitätsstandard gleich Null. Dass sich dort am Teich Bethesda kranke Menschen aufhielten, das stand im Zusammenhang mit dem Wasser des Teiches, das von Zeit zu Zeit in Bewegung geriet. Und der Volksmund sagte, ein Engel kommt und bewegt das Wasser. Und wer zuerst in das Wasser steigt, der wird gesund. Details lässt der Text im Dunkeln. Forscher vermuten, dass seine unterirdische Quelle gewissermaßen so zwischendurch mal das Wasser in Wallung brachte. Hat es da wirklich Heilung gegeben durch dieses Wasser? Fragezeichen, wir wissen es nicht. Text sagt es nicht genau. War der Teich vielleicht auch nur so klein, dass da nur einer hineinpasste, weil immer nur einer angeblich gesund wurde? Es wird alles irgendwo offen gelassen. Eins allerdings war den Menschen damals klar. Wenn jemand gesund wird, dann kommt das von Gott. Dann hat Gott einen Engel zu uns geschickt, so die Vorstellung der Menschen. Jesus geht durch dieses armselige Krankenhaus und er sieht, wie die Blicke der Kranken auf diesen kleinen Teich gerichtet sind. Das Wasser, das ist die Hoffnung. Wenn es sich bewegt, dann habe ich die Möglichkeit. Hier und da sitzen bei den Kranken auch ein paar Angehörige, die auch aufmerksam sind, weil sie dann ihrem Angehörigen ganz schnell helfen wollen, hineinzuspringen in diesen kleinen Dümpel. Nicht nur Krankheit und Schmerz, nicht nur Krise erlebt Jesus hier, sondern auch Konkurrenz und Egoismus. Jeder will der Erste und der Schnellste sein. Jeder denkt an die Lösung seiner eigenen Lebenskrise. Es war damals nicht anders wie heute, wo Konkurrenz und Egoismus ist, da wird die Welt kalt. Brauchen wir nur in unser Land gucken. Deutschland zuerst. Da wird die Welt kalt. Deutschland den Deutschen. Da wird die Welt kalt. Und so ähnlich war es am Teich Bethesda auch. Dann steht plötzlich Jesus vor einem Mann, der zu den Stammgästen der Einrichtung gehört. Und jetzt lese ich den Text. Wer nachlesen will und eine Bibel dabei hat, mag aufschlagen, Johannes Kapitel 5. Und ich lese von Vers 5 bis 9. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Gibt es Leute, die unterhalb 38 sind? Mal Hand hoch. Naja, stellen wir vor. Ganz schönes Ding, ne? 38 Jahren. Was er hatte, ist wieder offen. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Wegs. Und inzwischen den Zeilen höre ich, der Mann ist verbittert. Krankheit und Schwachheit begrenzen seine Freiheit seit Jahrzehnten. X-fach wurde seine Hoffnung enttäuscht. Das Wasser bewegt sich. Ich muss mich beeilen. Und wieder mal ist ein anderer vor ihm dran. Andere hatten die richtigen Helfer. Ungesagt höre ich im Text unser Thema, warum immer ich? In seiner Bitterkeit scheint er auszublenden, wie viel Hilfe er vielleicht jeden Tag erfuhr. Denn wenn man krank ist, braucht man andere Menschen, die einem helfen, etwas zu essen zu organisieren. Und wahrscheinlich waren da auch Leute, die ihn immer wieder hin und her getragen haben. Der hat da nicht immer, man stellt sich da so vor, dass der da immer gewohnt hat. Ja, wie konnte der sich denn versorgen? Da muss es doch Leute gegeben haben, die ihn hin und her getragen haben, die mal Wäsche gewaschen haben, die ihn mal rasiert haben oder irgendwas getan haben, was nötig ist, wenn man lebt. Aber er ist verbittert und in der Verbitterung sehen wir häufig als Menschen nicht, was wir noch Gutes haben, was Gott uns auch Gutes tut. Doch mit Jesus macht der Mann nun eine Erfahrung, die ihn nicht bloß aus dieser Warum-immer-ich-Stimmung herauszieht, sondern sein ganzes Leben verändert. Und jetzt habe ich drei Aspekte, die können wir uns gerade leicht merken. Ich hatte das eigentlich auch auf PowerPoint hergeschickt, aber irgendwie ist diese PowerPoint-Präsentation im Datenhimmel untergegangen. So wollen wir das mal so sehen, ja? Erstens, er erlebt, Gott wird persönlich. Jahrelang liegt er am Rand des Tempels und er hört vermutlich aus der Ferne die Gesänge, mit denen Gott dort im Tempel gelobt wurde. Aber er fühlt sich von Gott geradezu verstoßen. Krankheit wurde damals im Judentum als Strafe Gottes gewertet. Wer weiß, wie oft er grübelte. Was habe ich bloß getan, dass Gott mich so abserviert, so straft? Doch dann auf einmal geht ihm die Sonne auf. Jesus spricht ihn an. Und mit Jesus kommt Gott ihm nahe. Das ist ja das Geheimnis, wenn wir von Jesus sprechen. Wenn wir von Jesus sprechen, sprechen wir zugleich von Gott. Und wenn wir von Jesus sprechen, sprechen wir zugleich vom Heiligen Geist. Weil in Jesus, so sagen wir als Christen, ist Gott in diese Welt hineingekommen. Wir kriegen das nicht so ganz logisch auf die Reihe, weil wir immer drei Personen vor Augen haben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber es ist eine Einheit und wenn Jesus zu ihm kommt, kommt Gott ihm nahe, das ist das Geheimnis. In seiner Nullpunktsituation, in seiner Warum-immer-ich-Krise erlebt er die Nähe Gottes. Damit beginnt in unserer Geschichte die Hilfe. Und ich mache mir deutlich, es kann Menschen, die in Not sind, auch heute nichts Besseres passieren, als in die Nähe Jesu zu, die Nähe Jesu zu erleben. Und deshalb möchte ich von Herzen gern Helfer sein, dass Menschen in die Nähe Jesu kommen. Eine Frau aus einer Gemeinde, in der ich einige Jahre Pastor war, erzählte von ihrem Krankenhausaufenthalt. In der Visite erlebte sie etwas, was sie sehr in Unruhe brachte. Aus den Aussagen der Ärzte schloss sie, ich bin unheilbar krank, ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich war völlig durcheinander, unruhig innerlich. Bis ich auf einmal an der Wand ein Bild mit einem Bibelspruch entdeckte. Und dieser Bibelspruch, der passte so in meine Situation. Und es kam eine Ruhe über mich, die ich nicht erklären kann. Das ist das. Gott kam ihr nahe in diesem einen Bibelsatz. Wie oft schon habe ich Christen sagen hören, in meiner Not habe ich erlebt, Jesus ist da. Gott ist nah. Und das gab mir wieder neuen Mut. Ich hatte neue Kraft zu tragen. Die Situation blieb, aber ich hatte eine neue Einstellung zu meiner Not. Das ist der Grund, weshalb wir formulieren, Christen haben es in dieser Welt nicht besser, aber wir sind besser dran. Ich wurde auch erinnert an Paul Gerhardt. Er hatte allen Grund zu klagen, warum immer ich. Er erlebte in den Wirren des 30-jährigen Krieges manche Not, beruflich, kann man nachlesen. Ja, und dann Krankheit. Er musste 4 seiner 5 Kinder beerdigen. Und wie dichtet er? Befehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, der dein Fuß gehen kann. Tiefe Erkenntnis des Glaubens. Auf, auf, gib deinen Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Also, zurück zu dem Mann am Teich Bethesda. Erstens, Gott wird persönlich in der Begegnung mit Jesus. Jetzt das Zweite. Gott hilft in Krisen oft ganz anders, als wir es erwarten. Können wir auch übertragen auf unser Leben. Der Kranke hatte die Erwartung, Gott müsste ihm helfen, als Erster ins Wasser zu kommen, in diese kleine Pfütze dort. Gott müsste ihm einen anderen Menschen zur Seite stellen, der ihn packt, der ihn trägt und vielleicht andere noch zur Seite stößt, dass er endlich als der Erste im Wasser ist und vielleicht gesund wird. Und was passiert? Jesus stellt ihm eine komische Frage. Willst du gesund werden? Dann stellen Sie sich mal vor, wir gehen hier irgendwo ins Krankenhaus, Onkologie habt ihr auch hier wahrscheinlich in Halberstadt. Da ist ein, sagen wir mal, 35-Jähriger, wie alt bist du? 24. Naja, noch so gar nicht. Nehmen wir einen 24-Jährigen, der ist da auf der Onkologie, weil er eine schlimme Erkrankung hat, ja? Tödliche Erkrankung. Und dann sprechen wir den an, sag mal, willst du gesund werden? Ja, ja. Der sagt, du willst mich wohl vereiern. Warum bin ich im Krankenhaus? Warum bin ich am Teich Bethesda? Hätte er auch sagen können. Was ist das für eine komische Frage? Willst du gesund werden? Es ist aber eine heilende Frage. Mit dieser Frage weckt Jesus Hoffnung. Hoffnung in diesem Mann. Er durchstößt geradezu die Bitterkeit. Er stellt ihn in die Entscheidung, willst du weiter deinen bitteren Gedanken folgen? Willst du weiter dein Selbstmitleid pflegen? Oder willst du glauben, dass Gott dir in deiner Krise neue Lebensmöglichkeiten bescheren kann? Nebenbei, ich war ja lange Suchttherapeut in der Klinik. Und ich musste oft diese ähnliche Frage stellen, willst du gesund werden? Nicht um zu ärgern, sondern zu helfen. Heilende Frage. Denn viele Suchtkranke wollen die Begleitumstände der Sucht loswerden, andererseits aber auch die schönen Aspekte der Sucht weiter genießen. Ja, die Leute, die kennen sich aus, die schon mal so mit Sucht zu tun hatten. Viele Abhängige kommen mit der Einstellung in die Klinik, wasch mich, aber bitte mach mich nicht nass. Ja, ja, willst du gesund werden? Diese Frage mussten wir häufig in übertragener Weise stellen. Und wer weiß, vielleicht hatte der Mann am Teich in den 38 Jahren auch schon sich darauf getrimmt, Anerkennung durch Leid zu sammeln, so verrückt das klingt. Aber das ist ein Phänomen, das Seelsorger und Therapeuten gelegentlich kennen. Dass sich Leute auf das Leid so eingestellt haben, dass sie dadurch Anerkennung bekommen und auch die Fähigkeit ihrer Angehörigen zu steuern. Verrückt. Man kann durch Leid Aufmerksamkeit erringen. Also, Jesu Frage ist eine heilende Frage. In unserem Text jedenfalls bewirkt die Frage, dass der Mann erst einmal sein Herz vor Jesus ausschüttet. Er redet sich seinen Kummer unsortiert von der Seele. Und Jesus hört zu. Und er erlebt, bei Jesus darf ich mein Warum immer ich auskippen. Und dazu ermutigt uns übrigens auch heute die Bibel, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 62, Vers 9. Dabei ahnt er noch nicht, dass die Hilfe Gottes in Person vor ihm steht. Er ahnt noch nicht, dass jetzt nicht erst noch ein Engel die Wasserpfütze dort bewegen muss und dass er nicht als Erster ins Wasser muss, um exklusiv die Hilfe Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Nein, in Jesus steht die Hilfe Gottes in Person vor ihm. Gott hilft in Krisen oft ganz anders, als wir es erwarten. Das war der zweite Gedanke. Und jetzt das dritte. Gott befähigt zum Gehen neuer Wege durch Jesus. Ich wiederhole noch einmal Vers 8 und 9. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Wegs. Im Textzusammenhang belegt diese Szene, Jesus ist Herr. Er hat Macht. Was er sagt, das passiert. Jesus ist Gottes Sohn, Mitschöpfer der Welt. Und Jesus sagt ein Machtwort und Altes wird neu. Wir Christen schöpfen daraus die Hoffnung, dass Jesus am Ende der Geschichte einmal mit diesem Machtwort alle Krisen dieser Welt beenden wird. Wir Christen sind voller Hoffnung auf eine neue Welt, in der es kein Leid und keine Krankheit mehr gibt und wo keiner mehr klagen muss, warum immer ich. Und diese Hoffnung stabilisiert ganz entscheidend unser Leben hier und heute in unseren Krisen und befähigt uns, Krisen zu durchwandern und zu durchleben im Vertrauen auf diesen Herrn, der auch wenn wir durch den Tod hindurchgehen, wir einen neuen Morgen erleben in Gottes neuer Welt in der Herrlichkeit. Wie genau das alles passiert, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht genau. Die Bibel macht Andeutungen. Aber im Grunde genommen denke ich manchmal, was die Bibel im Blick auf die Ewigkeit und die neue Welt Gottes, das ist immer wie so ein Suchbild. Kennt ihr das? Ja, wo ist der Gärtner? Da siehst du einen Baum und dann musst du das Bild, ach, da ist er. So ähnlich ist das mit den biblischen Andeutungen für die Ewigkeit. Weil diese Andeutungen reichen, damit wir unseren Weg finden, damit wir wissen, aha, darum geht es. Mit Jesus in Verbindung sein, alles andere werden wir erleben. Wir werden es erleben. Und es wird wahrscheinlich schöner sein, als wir es vorstellen können. Ich kann mir das ja auch nicht vorstellen, wie das passiert, dass wenn die Stunde meines Endes kommt, dass Gott mein Leben aus diesem Körper herauszieht. Ich mache mir manchmal so meine Gedanken darüber, aber dann merke ich, es ist Quatsch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich vertraue dem Wort Gottes, weil das, was die Bibel sagt, Gott lügt nicht. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist der große Bogen, der von dem Text geschlagen wird. Er hat Macht. Er wird diese Krisen dieser Welt beenden. Nicht wir Menschen. Wir merken ja, wie die Politiker sich bemühen und wir wollen diese Bemühungen auch unterstützen. Es ist auch gut so, dass sie um Frieden kämpfen und alles Mögliche tun, zu einem friedlichen Miteinander. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch immer wieder, wie kurzatmig all diese Entscheidungen sind an den großen runden Tischen. Und wir erleben, es wird getagt und es wird getagt und der Tag kommt nicht. Aber zugleich ermutigt der Text, Jesus in unseren persönlichen Krisen zu vertrauen, hier und heute, und Lähmungen zu überwinden und im Vertrauen auf seine Kraft aufzustehen und neue Schritte zu wagen. Könnte ja sein, dass heute auch jemand hier entdeckt, obwohl ich äußerlich fit bin wie ein Turnschuh, aber innen, tief innen, da bin ich krank. Krank durch Schuld, durch Groll, durch Hass, durch Streit, durch bittere Erfahrungen mit anderen Menschen, vielleicht Hass auf Gott und verkrustete Bitterkeit. Und wir sollten uns auch deutlich machen, alles das, was wir so lesen von Gewalt und hier und da wird jemand zusammengeschlagen und so weiter, das hat alles mit diesen inneren Krankheiten was zu tun. Von Hass und Groll und Bitterkeit. Oft Bitterkeit auf die Eltern. Wie oft habe ich in den Anamnesen, die ich in der Krankenhaus machen musste, da saß jemand vor mir, die Bitterkeit sprach aus dem Gesicht. Manches Gesicht ist ja wie eine geballte Faust. Wenn ich dann hineinhorchte in die Familiengeschichte, dann hörte ich, ja, mein Vater, geschlagen hat er mich, getreten hat er mich, keine Liebe erlebt, aha. Und das Opfer wurde zum Täter, hat andere zusammengekloppt. So ist es oft. Tief innen krank, außen mächtige Maschinen, ja. Muskeln, Pakete, tätowiert, deutliche Zeichen von, ich bin anders. Innen krank. Jesus sagt zu dem Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Könnte sein, dass das morgen auch jemand für jemand eine Botschaft ist. Steh auf im Vertrauen auf die Gegenwart Jesu. In dem Vertrauen auf Gottes Macht. Rechne mit Gottes Möglichkeiten angesichts deiner Unmöglichkeiten. Komm hoch von deiner Matte der Vorwürfe und Anklage. Roll diese Matte zusammen und wirf sie unter das Kreuz. Und wag neue Schritte mit Jesus. Ich gehe davon aus, dass hier einige Leute sitzen, die das erlebt haben. Jesus befreite von Schuld. Jesus gab Kraft und Mut zu neuen Schritten. Und heute blicken sie zurück und sagen, Jesus hat mich aufgerichtet, um neue Wege zu gehen. Jesus hat mich aufgerichtet, dass mein Leben noch einmal aufblüht. Jesus hat mich aufgerichtet, dass ich noch einmal Gott ehren kann mit meinen Gaben und Fähigkeiten. Und weil das so ist, laden wir als Christen gern ein, mit großem Engagement laden wir gerne ein und mit Überzeugung vertraue diesem Jesus. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben in gut und böser Zeit. Er gibt uns nicht immer, was wir wünschen, aber er lässt uns nicht ohne Trost und ohne Hoffnung und ohne Kraft. Und ich komme zum Schluss. Ich höre allerdings auch hier noch einen Impuls für uns, die wir uns als Nachfolger Jesu verstehen. Wir sind gerufen, an die Teiche der Hoffnungslosigkeit zu gehen, so wie Jesus damals zum Teich Bethesda, und zu sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Heilung, es gibt Kraft, es gibt Vergebung, es gibt Veränderung. Wir haben da eine gute Adresse und die heißt Jesus, der Sohn Gottes. Und wir sind gerufen, Helfer zum Aufstehen zu sein. Helfer zum Aufstehen im Namen Jesu. Amen.